Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM um 16 Uhr, das heißt genau genommen um 16 Uhr und eine Minute hier auf der 102,6. Ja, wir sind heute im neuen Studio. Ich hoffe, man hört's. Man hört's wahrscheinlich in einer besseren Qualität und es knarzt nichts mehr im Boden. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Plattformsendung, es geht um künstliche Intelligenz, um Forschungen an der künstlichen Intelligenz. Und dazu ist ja aus der Reihe Hochschule Neu-Ulm bei mir von der Hochschule Neu-Ulm der Professor Dr. Stefan Fauser bei uns im Studio. Herr Fauser, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Schön, dass Sie heute da sind und wir eine Stunde über ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall sprechen können und wir ein bisschen mehr über die künstliche Intelligenz erfahren. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke Ihnen, sehr gerne.
Und ich habe es gesagt, Sie sind Professor, Doktor. Wir haben gesagt, wir sprechen Sie einfach mit Namen an. Aber damit wir auch ein bisschen mehr über Sie erfahren, machen wir einfach, wie wir es immer hier in der Sendung handhaben, eine kurze Vorstellrunde. Das heißt, ein klein bisschen, wo Sie denken, was Sie denken, was die Hörer so ein bisschen von Ihnen vorab wissen sollten, dass wir denen das doch hiermit erzählen oder Sie
Ihnen. Ich versuche es mal mit der Essenz und versuche mich auch auf die interessanten Punkte zu beschränken. Mein Name ist Stefan Fauser. Wie bereits erwähnt, ich bin Professor an der Hochschule Neu-Ulm, neu berufen seit September 2020. Und ich habe das Lehr- und Forschungsgebiet Data Analytics. Vielleicht auch ein bisschen, was habe ich davor gemacht? Also ich bin ja nicht gerade sozusagen als Professor geboren worden, das darf man ruhig auch mal so sagen, sondern eben ich habe davor promoviert am Institut für Neuroinformatik an der Universität in Ulm im Bereich des maschinellen Lernens im Prinzip, nach biologischem Vorbild könnte man sagen, zusammengefasst. Und davor war ich beruflich tätig, unter anderem bei der WMF im Bereich der professionellen Kaffeemaschinen. Das sind auch IoT-Devices, also Internet of Things-Devices, Smart-Devices, davor bei TeamViewer und dann auch noch Softwareentwickler in einem Intel Alliance-Unternehmen.
Das heißt, Sie haben schon eine relativ große praktische Erfahrung quasi dann mitgebracht, bevor Sie dann in die Forschung sozusagen gewechselt sind.
Ja, das gibt ja, glaube ich, auch Leute, die gleich nach dem Studienabschluss dann in die Forschung gehen, aber Sie haben schon auf jeden Fall eine Praxis. Absolut. Und das ist auch das, was, könnte man auch noch sagen, auch interessant, was Hochschulen für angewandte Wissenschaften ein wenig von Universitäten dann nochmals unterscheidet. Mhm. Das sind auch die Professoren. Das heißt, bei uns sind dann in der Regel Professoren, die eben eine berufliche Praxis relevant zu dem Lehr- und Forschungsgebiet, das sie dann eben haben, aufweisen. Das heißt, dass man eben dann nicht nur an der Universität war, promoviert hat, dann noch habilitiert hat und dann dort eben geblieben ist, sondern dass man auch wertvolle berufliche Erfahrungen gesammelt hat, die man dann auch in die Lehre und dann auch in die angewandte Forschung später einbringen kann.
Ja. Sie haben irgendwann sich mal für KI dann spezialisiert oder beziehungsweise auf das Thema fokussiert. Wahrscheinlich, weil KI doch auch ein Thema ist, was irgendwo, ich muss mal sagen, aussteigend oder zunehmend an Bedeutung ist. Oder wie sind Sie an die KI insbesondere dann gekommen? Ich meine, wenn man Studien angeht, lernt man wahrscheinlich oder spürt man vielleicht erst während der Aktivität oder des Studiums, was einem besonders liegt, was einem Spaß macht, wo man sich spezialisieren möchte. Wie kam es dann bei Ihnen, dass Sie genau in Richtung KI dann sich entschieden haben zu gehen?
Das stimmt. Da gebe ich gerne Einblicke. Und zwar hatte ich zuallererst an einer Fachhochschule angewandte Informatik in Ravensburg tatsächlich studiert. Ah ja. Danach hatte ich mir überlegt, was machst du denn damit sozusagen? Und dann habe ich ein bisschen reingefühlt, welche Bereiche, die du da gehört hattest, die liegen dir etwas näher und hatte mich dann auch für tatsächlich den Master an einer Universität, nämlich an der Universität hier in Ulm entschieden, weil meine Kommilitonen hatten damals gesagt, naja, nach der Umstellung von Diplom zum Master, ich mache nochmal den Master an der gleichen Fachhochschule, habe dann sozusagen etwas in der Tasche, der Aufwand ist dann vielleicht auch überschaubar, aber habe das eben sicher und ich dachte mir, mach was Neues an einer neuen Hochschule, eben in diesem Falle an der Universität und da waren dann auch die Schwerpunkte anders, die waren dann dann wesentlich mehr theoretischer und mathematischer Art. Und dort hatte ich dann tatsächlich auch ein bisschen das maschinelle Lernen. Das war dann im Teil von Neuroinformatik 1 und 2 eingebaut. Lernen und auch lieben lernen gelernt sozusagen.
Ja, vielleicht ein klein bisschen noch so über den Bezug der Hochschule Ulm zur KI, beziehungsweise eben wie sich dort im Sinne von Studiengängen, im Sinne von Forschung und Lehre diese zwei Themen miteinander, wie soll man sagen, treffen oder wie eben das Thema auch dann an der HNU so beheimatet ist, dass man da ein bisschen einen Einblick bekommt. Ich weiß, wir kommen nachher noch ein bisschen detaillierter zu den Studiengängen und auch zu dem, was Sie hier betreuen, aber einfach ein bisschen, dass die Leute wissen, wie ist denn der Bezug oder wie sind die zwei Themen miteinander verbunden?
Absolut. Die Hochschule Neu-Ulm, das muss man ruhig und das darf man auch sagen, ist eine Business School zuallererst mal. Das bedeutet, unser Schwerpunkt, der liegt schon in den Wirtschaftswissenschaften. Allerdings ist das Wirtschaftswissenschaften plus eben jeweils etwas anderes dazu. Also es könnte dann auch neuerdings Psychologie sein in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Bei uns in der Fakultät für Informationsmanagement ist es eben die plus Informatik in diesem Falle. Das heißt also, die Verbindung wäre dann die Wirtschaftsinformatik. Die KI-Anteile an der Hochschule Neu-Ulm, die sind noch recht neu. Das heißt, auch wir selbst sind gerade eben im Aufbau. Da gibt es dann die, was ich später dann nochmals erwähnen werde, eben Studiengänge, die eben mehr KI, also künstliche Intelligenz, Anteile im Studium aufweisen als andere Studiengänge. Vor kurzem, das ist vielleicht interessant, hatte ich über Drittmittel dann auch eine etwas größere KI-Infrastruktur in dem Serverraum mit aufbauen können. Das heißt, da musste ich dann die Drittmittel dafür akquirieren. Das sind dann leistungsstarke Grafikprozessoren und Rechenprozessoren sozusagen. Das Equipment ist da. Und was wir bereits tun, sagen wir mal in der Lehre als Beispiel, da gibt es die Fahrassistenzsysteme, ADAS. Darin unterrichte ich im Prinzip Objekterkennung, wenn man so mag. Das heißt, dass man aus Bildern Objekte erkennt, in diesem Falle Verkehrszeichen. Und die Studierenden, die dürfen dann auch an einem Projekt arbeiten. Das heißt, ein Teil davon ist eine App auf einem Smartphone. Da werden dann Kamerabilder aufgenommen. Die werden dann an den zweiten Teil, das ist in diesem Falle dann mein Teil, den ich unterrichte, übertragen, einen Objekterkennungsserver. Der Objekterkennungsserver ist teilweise vorgegeben, aber nicht alle Teile davon. Das heißt, die Studierenden müssen dann die verbleibenden Teile eben dann in einer Projektarbeit dann noch bewerkstelligen. Und das Gesamtstück erkennt aus Bildern Verkehrszeichen, identifiziert alle Verkehrszeichen und sendet die dann wieder zurück an diese App. Und in der App auf einem Smartphone werden die dann kenntlich gemacht. Also das wäre jetzt einmal in der Lehre. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Zeit das schon anbietet, noch über die Forschungsteile zu sprechen. Sehr gerne. In den Forschungsteilen, da würde ich heute ganz gerne, aber dafür brauche ich wahrscheinlich dann nochmals einen weiteren Zeitslot, über die innere Überzeugung sprechen. Und zwar haben Kollege Gewald, ich und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, Herr Thaler, wir arbeiten an dem Forschungsprojekt zur Erkennung der inneren Überzeugung. Die Idee ist die folgende. Und zwar jemand, wie ich gerade, der spricht oder die spricht. Und jetzt gibt's ja folgende Optionen. Und zwar, man sagt das einfach nur, weil man das sozusagen jetzt mal sagen muss oder weil man denkt, dass man das so sagen muss, steht aber nicht hinter der eigenen Meinung. Das heißt, man vertritt die eventuell auch gar nicht. Es gibt also in diesem Falle zwei Klassen, nämlich gemäß oder entgegen der eigenen inneren Überzeugung zu sprechen. Und in unserer Forschung beschäftigen wir uns damit, das aus der gesprochenen Sprache zu erkennen.
Ja, und bei diesem einen Projekt, was Sie gerade angesprochen haben, das sind dann auch Studenten hier beteiligt, also bei dem Verkehrsthema, bei dem
Bei dem Lehrthema, genau, ja. Also das waren jetzt zwei Punkte. Das war jetzt eine Lehrveranstaltung, Fahrassistenzsysteme mit den Verkehrszeichen. Und das zweite war ja wirklich Forschung zum ersteren Thema bei den Fahrassistenzsystemen und der Erkennung von Verkehrszeichen. Ja, wie gesagt, die Studierenden, die lernen von mir, wie Objekterkennung funktioniert. Und sie wenden dieses Wissen an, um in einer Projektarbeit Verkehrszeichen zu erkennen und die Resultate davon an eine App zu senden, die dann wiederum in einem Bild alle erkannten Verkehrszeichen visualisiert. Also es ist dann eine Projektarbeit, die Studierenden durchführen, die Ergebnisse abgeben, das eben präsentieren und das wird dann in diesem Falle bewertet.
Das hört sich schon recht anspruchsvoll an. Also so von der Beschreibung sind es dann Studenten, die dann schon, sagen wir mal, 3-4 Semester Erfahrung haben oder?
Ganz konkret im fünften Semester.
Im fünften Semester, genau. Ja. Donnerwetter, ja. Und das sind dann Forschungen, die also wahrscheinlich irgendwo auch mal in irgendein Projekt einfließen, was jetzt nicht nur, naja, nice to have, wir haben Wissen gewonnen, sondern können wir sich vorstellen, ja, irgendwo dann mal in Industrie oder irgendwo in Produkte oder irgendwas einfließt, oder wie ist das?
Ja, absolut. In Fahrassistenzsystemen lernt man im Prinzip, also das geht in der Theorie, aber natürlich nicht in der Praxis bis zum autonomen Fahren. Was sind denn diese Assistenzsysteme in dem Auto? Da gibt es natürlich auch ein Assistenzsystem, das eben die Verkehrsschilder erkennt. Also das gibt es natürlich an der Stelle schon, ist ja eben die Lehre, nicht die Forschung, aber die Studierenden lernen dann eben Objekterkennung anhand von diesem sehr praktischen Beispiel auch wirklich zu begreifen. Also das ist dann eben nicht eine Blackbox im Sinne von, die macht das dann, sondern tatsächlich, das ist mir auch wichtig, wie passiert das? Das heißt, wie können diese Verkehrsschilder eben erkannt werden? Wie funktioniert die Objekterkennung? Das heißt, an einem praktischen Beispiel einen Teil eines Fahrassistenzsystems zu begreifen. Das ist im Prinzip an der Stelle das Ziel.
Das sind herausfordernde oder ja spannende Projekte. Das ist jetzt in diesem Fall für dieses eine Semester, eine Crew, oder machen die das dann über mehrere Semester, bis es dann quasi übergeben wird an ein Folgesemester? So ein Projekt, oder
nein, das ist tatsächlich innerhalb von einem Semester.
Das ist ein Semester.
Genau.
Ja. Und wie viele Studenten sind da dann zum Beispiel konkret damit befasst? Also ist das jetzt 5 oder 10 oder 30, ein ganzes Semester? Ich habe jetzt nicht so genau den Überblick, wie groß auch jetzt bei Ihnen zum Beispiel so ein Studiengang ist. Wie viele Leute sind denn zum Beispiel in so einem Studiengang?
Es variiert. Ich meine, aktuell fokussieren wir uns auf eine Vorlesung, nämlich ADAS, Fahrassistenzsysteme. Und die wird ja für den Studiengang Information Management Automotive gegeben. Also über Data Science Management hatte ich jetzt auch vielleicht aus strategischen Gründen ja noch gar nicht gesprochen. Und da sind die Studierendenzahlen im fünften Semester, ich sage jetzt mal, zwischen 12 bis 25 Studierende, die dann auch an diesem Projekt teilnehmen.
Das ist aber eine angenehme Größe. Es ist immer noch in einem überschaubaren Bereich, wo man doch die Leute gut kennt.
Genau.
Und nicht so anonym wie wahrscheinlich dann an einer Universität, wo dann wahrscheinlich die einzelnen Professoren ihre Chefchen gar nicht mehr kennen können. Und das ist natürlich in diesem Fall noch ganz
Ja, das ist wahr. Ganz schön. Und es gibt auch Fragestunden, also das heißt entsprechende Hilfestellungen, sofern die Studierenden natürlich darauf eingehen. Selbstverständlich gibt es einige Studierende, die machen das nicht. Die anderen, die das aber, die das auch wahrnehmen, die profitieren dann sehr davon. Also der Vorteil ist, das Angebot ist da. Mhm. Die Gruppen sind nämlich entsprechend klein und können dann schon recht persönlich betreut werden. Ja.
Wir haben gerade auch überlegt, dass es wahrscheinlich Sinn macht, ein bisschen überhaupt den Hörern noch zu erklären, was ist überhaupt KI, was ist künstliche Intelligenz, was steckt da dahinter. Wenn man natürlich so mitten im Thema drin ist, ist es vieles, wo man sagt, ja, ist ja ganz klar, aber so der Hörer denkt vielleicht auch manchmal, was ist jetzt genau eigentlich KI. Und darum wollen wir ein bisschen näher auf die Fragestellung eingehen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
Gerne. Eine künstliche Intelligenz ist ein intelligentes System, das in der Lage ist, Entscheidungen zu fällen. Das heißt, es bekommt Informationen. Aus den Informationen wird dann ein Problem gelöst und das Problem wird dadurch gelöst, dass eine Entscheidung gefällt wird. Jetzt ist es so, meistens, also umgangssprachlich, hört man damit dann auch schon auf und sagt, das ist eine KI, also ein intelligentes System, das in der Lage ist, Entscheidungen zu fällen. Tatsächlich entspricht das nicht ganz der Realität. Denn es gibt noch einen zweiten Punkt, der manchmal vernachlässigt wird. So ein System muss dann auch wiederum lernen, aus den gefällten Entscheidungen zu lernen. Das heißt, es muss auch einen Rückweg geben, nämlich es hat eine Entscheidung gefällt und jetzt sagt jemand zum Beispiel, die Entscheidung war, ich sag mal, gut oder die war richtig. Also Rückinformation an das KI-System und das KI-System verbessert sich dann auch dadurch. Ich mache mal ein praktisches Beispiel. Und zwar wir stellen uns vor, in dem Alltag, ein Unternehmen hat eine Info@Adresse und bekommt darin, sagen wir mal, Beschwerde-E-Mails, Supportanfragen, oder vielleicht sogar im schlimmsten Falle, ich hätte gerne etwas gekauft sozusagen. Also man kann sich da verschiedene Kategorien vorstellen, die da in den Info-E-Mails drin wären. Und jetzt kann man eine KI, ich sag jetzt mal bilden, das wäre vielleicht ein besseres Wort als entwickeln, eine KI bilden, die aus Trainingsdaten lernt. Das bedeutet, man sagt der KI, ich hätte gerne in diesem Beispiel die drei Kategorien Support-E-Mails, Beschwerde-E-Mails und Anfragen-Käufe, drei Stück. Dann nimmt man einen Teil von den E-Mails, weist dann manuell erstmal diese Kategorien zu. Dann bildet man die KI dadurch, dass man eben aus diesen Trainingsdaten lernt. Und die Idee ist, dass die KI jetzt Muster erkennt. Und zwar erkennt sie zum Beispiel aus dieser E-Mails Textmuster, die eben auf Support oder auf Käufe hinweisen. Also aus Support-Hinweis könnte sowas sein wie kaputt oder Wartung, also verschiedene Stichworte, aber eben auch Kombinationen von Text. Und die Aufgabe der KI ist eben, diese Muster zu lernen. Also das heißt, niemand gibt der KI diese Muster vor, sondern die KI muss basierend nur auf dem Input, auf der Eingabe, das sind die Mails, die sollen dieser Kategorie entsprechen, eben lernen, auch künftige ähnliche Mails und nicht nur die gleichen, das ist also Stichwort Generalisierung, diesen Kategorien ebenfalls zuzuordnen. So, das wäre also der erste, nämlich ein intelligentes System fällt Entscheidungen. Das wäre die Entscheidung, zu welcher Kategorie wird diese Mail zugeordnet. Support, Beschwerde oder Anfrage, Käufe. Und das zweite wäre, wenn dann jemand zum Beispiel im Fachbereich in dem Unternehmen da nochmals drüber gehen würde, die Entscheidungen der KI stichprobenhaltig sich ansehen würde und sagt, hier war die Entscheidung richtig oder hier war die Entscheidung der KI falsch. Liebe KI, das ist meine Rückmeldung davon. Dann kann die KI sich auch noch weiter verbessern. Das ist also dieser zweite Punkt, dass man aus den gefällten Entscheidungen dann ebenfalls noch lernen können muss. Also das in der Essenz nochmals, weil ich weiß, es waren viele Sätze, in der Essenz ist also tatsächlich eine KI ein intelligentes System, das in der Lage ist, basierend auf gegebenen Informationen Entscheidungen zu fällen, erstens, und zweitens aus den gefällten Entscheidungen auch zu lernen und sich selbst zu verbessern.
Mhm. Da fällt mir ein, während meiner Studienzeit gab es mal so ein Thema mit dem Turing-Modell. Ja. Ich glaube, da war doch damals die Fragestellung, künstliche Intelligenz ist dann, wie war das, irgendwo gegeben, wenn man, oder das war, glaube ich, so eine Mauer und dahinter steht ein System. Und wenn das System antwortet und derjenige, der hinter der Mauer nie sieht, ist es ein System oder ist es ein Mensch und der das nicht erkennen kann, dann ist irgendwo im Prinzip das Projekt gelungen. Da war doch irgend so eine Geschichte mit dem Turing-Modell.
Ja, das ist so. Also Alan Turing hatte da diesen Turing-Test im Prinzip entworfen und der sah tatsächlich vor, dass man eben nicht weiß, also ein Mensch kommuniziert also mit potenziell einem anderen Menschen oder einer Maschine. Und das Experiment muss auch beides vorsehen. Das heißt, eine Maschine und einen Menschen. Und der Mensch am Schluss, der Entscheider, der muss dann entscheiden, habe ich jetzt mit einer Maschine oder habe ich jetzt mit einem Menschen gesprochen? In der Regel hatte man sich anfänglich natürlich auf einen Chat geeinigt. Also, dass man wirklich Text eingibt und entweder ein Mensch antwortet dann sozusagen, gibt auch einen Text ein oder es macht eben eine Maschine. Und wenn man dann in der Mehrheit tatsächlich oder am besten noch alle Menschen überzeugen würde, dass sie glauben, mit einem Menschen gesprochen zu haben, in Wahrheit war es aber eine Maschine, dann hätte man diesen Turing-Test bestanden.
Ja, die ersten Aktivitäten, ich glaube, in der Richtung künstliche Intelligenz, 60er Jahre, oder wie lange reden wir schon über den Begriff künstliche Intelligenz? Wie lange geht denn das zurück?
Das ist wirklich oder viel lange Jahre. Her. Also man muss tatsächlich, so wie Sie eben schon andeuten, das ist wirklich lange her, man muss wirklich sagen, die KI, die künstliche Intelligenz, die erlebt natürlich schon gerade jetzt wieder einen kleinen Hype, wobei mir wichtig ist, es eben nicht nur als Hype zu sehen, sondern eben, wo ist da der Nutzen, was kann eine KI, was kann eine KI nicht, also wirklich die Essenz und auch eine KI eben zu verstehen, aber tatsächlich ist eine KI im Sinne von, ich sage jetzt mal, künstliche neuronale Netzwerke, die ja auch in der Lage sind, etwas zu entscheiden, also eine Klasse einzuordnen, absolut 60er, ja, definitiv.
Mhm. Ja, also ein Forschungsgebiet, was schon relativ lange Existenz hat. Aber wenn ich das richtig sehe, in Verbindung eben mit modernen Rechnern oder auch mit Systemen, die dann eben in der Lage sind, auch Thema Realzeitbedingungen kommt da wahrscheinlich zum Tragen. Diese Daten, die dann gewonnen werden, das Thema des Lernenden, was Sie angesprochen haben, in einer adäquaten oder einer den Realzeitbedingungen entsprechenden Antwortzeit zu geben, macht sie dann wahrscheinlich auch alltags, und wir kommen nachher auf Projekte und Anwendungsbeispiele, macht sie dann auch verwendungstauglich, oder?
Ja, also vielleicht, es geht in die gleiche Richtung. Ich stelle mal so eine rhetorische Frage, die lautet nämlich, was hat sich denn in all diesen Jahren verbessert sozusagen? Weil das ist ja wirklich schon ein etabliertes Thema, ja. Gibt es ja schon lange. Was hat sich denn verbessert? Genau, auf der einen Seite hat sich die Rechenleistung verbessert. Auf der anderen Seite gab es auch Durchbrüche, gerade bei den künstlichen neuronalen Netzen, denn wenn die zu tief würden, also jetzt muss man sich wirklich vorstellen, da gibt es sowas wie eine Art Eingabe auf der linken Seite, das ist jetzt so eine E-Mail, in dem Beispiel, das ich Ihnen zuvor gesagt hatte, dann gibt es Neuronen, auf der rechten Seite gibt es eine Ausgabe, das ist die Kategorie, also zum Beispiel Support, und wenn das Netzwerk zu tief würde, dann gab es da, ich sage jetzt mal vereinfacht, mathematische Probleme, das hatte was mit den Gradienten zu tun, die sind verschwunden, dann hat er es nicht mehr gelernt. Auf der anderen Seite, je tiefer ein künstliches neuronales Netzwerk ist, das heißt, je mehr Neuronen und je mehr Schichten es hat, desto komplexere Abbildungsfunktionen kann es lernen. Das heißt, dieses Problem, das musste man so ein bisschen bewältigen, und da gab es tatsächlich vor in etwa, ich würde jetzt mal sagen, 12 bis 13 Jahren einen kleinen Durchbruch. Das hatte was mit Aktivierungsfunktionen sozusagen zu tun, hauptsächlich mit Aktivierungsfunktionen, die dazu verholfen haben, die künstlichen neuronalen Netzwerke tiefer zu machen. Mhm. Das war also die eine Verbesserung, und die andere Verbesserung ist, wegen mehr Speicher und mehr Rechenkapazität können wir auch mehr Daten ablegen und für eine KI nutzen, um die eben zu bilden. Und je mehr Daten eine KI hat, speziell bei den tiefen neuronalen Netzen, desto besser kann sie auch generalisieren. Das bedeutet, das, was sie dort gelernt hat, auf neue Probleme anwenden. Das heißt, die Genauigkeit wird dann entsprechend höher.
Ja, generell noch die Frage, wer ist denn auf dem Gebiet der KI so in der Welt so vorne dran? Sind wir in Deutschland? Ich meine, es ist immer wieder, dass wir in Deutschland ja an Forschungsthemen sehr gut sind, nur nachher in der Umsetzung der Anwendung oder nachher in der Produktivsetzung hinten dran sind. Wie weit sind wir und wo ist in der Welt vielleicht so, sind diejenigen, die so die Maßstäbe setzen, die ganz vorne dran stehen? Wie ist denn da die Situation?
Es hat zwei Sichtweisen. Die erste Sichtweise wäre natürlich die reine Forschung. Also wer ist in dem Bereich der Forschung im KI-Bereich am aktivsten? Das sehe ich durchaus als eine Mischung aus, ich sag jetzt mal tatsächlich China, USA. Deutschland ist da allerdings tatsächlich auch noch mit dabei, so wäre es nicht. Also das heißt, da geben wir uns nicht viel und wären da jetzt nicht so weit hinten dran, also wenn man das jetzt mal so direkt sagen darf. Was allerdings die Anwendung betrifft, das heißt eine KI in dem Alltag auch tatsächlich eben einzusetzen. Mhm. Selbstverständlich in China sieht die Welt dann nochmals deutlich anders aus als in Deutschland.
Das heißt, bei uns kommen dann ein bisschen so die Sorgen und die Ängste, dass sich irgendwas verselbstständigt oder dass in irgendeiner Weise irgendwelche, Individualrechte dann verletzt werden. Und
darf man sagen.
Oder das System dann irgendwo, wie soll ich mal sagen, ethisch nicht korrekt handelt, im Sinne von das Auto, das jetzt ein Hindernis erkennt und das ist ein Radfahrer. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, also auf jeden Fall auf der anderen Seite gehen Fußgänger und wie auch immer, wo gegenfahren oder was nicht. Ja. Also war, weiß ich schon, auch in der Hochschule Ulm aus einem Referat, ist damals der Herr Streit, genau, von der Forschung oben, von der Firma mit dem Stern, sag ich mal, gehalten hat, war mal ein Vortrag. Und da war auch die Thematik Ethik ein großer Punkt, der bei der Fragestellung, zum Beispiel bei den Autos, ein erheblicher Diskussionspunkt ist, sagen wir mal. Und insofern kann man vorstellen, dass ja natürlich in anderen Ländern vielleicht die Bereitschaft da, zu sagen, machen wir, vielleicht ein bisschen größer ist als dann bei uns, wo man dann sehr viel doch mal noch reflektiert, hinterfragt. Und
das ist wahr, da kann ich mich im Prinzip tatsächlich nur vereinfacht anschließen. Vielleicht ein kleines Beispiel, da denke ich, dass da denken einige von uns daran, wenn man sowas wie die Alexa zu Hause hätte, hört die Alexa auch wirklich nur hin, wenn ich sage Alexa sozusagen? Hört die vielleicht auch zwischendrin zu? Was macht die mit den Daten sozusagen? Also das kann ich schon ein bisschen verstehen. Wobei an der Stelle möchte ich Folgendes Ihnen mitgeben. In der Richtung haben Sie, glaube ich, noch nicht so arg überlegt. Würde die Alexa nicht nur auf Keywörter hören, würde sie ständig zuhören, dann sehe die Akkuzeit auch ein bisschen anders aus. Das Datenvolumen von der Alexa ebenfalls, weil sie ja dann ständig diese Aufnahmen weitersenden würde. Und dann ist es zwar so, wir sind mit der Speicher- und Rechenkapazität schon deutlich weiter, aber wirklich alle Daten in dem Alltag, die da entstehen, auch die, die Alexa mithören würde, die tatsächlich zu speichern und auszuwerten, das ist aktuell auch noch so ein bisschen Utopie. Deswegen braucht ja auch die Alexa diese Keywörter, nämlich jetzt bitte zuhören, jetzt analysieren sozusagen. Ansonsten wäre die Datenflut auch für die Alexa schon zu gewaltig.
Mhm. Aber es ist auch ein lernendes System.
Ja.
Und es lernt oder unterscheidet da auch, glaube ich, die Stimmen und ja, kann dann, ist ein, ja, Lernsystem, ist ein KI-System, ganz
genau.
Und einfach gesagt.
Ja. Absolut.
Und ein KI-System, was im Einsatz dann eben, ja, heute schon in vielen Haushalten steht und für manche schon zum Selbstverständlichen irgendwo, zumindest für die nächste Generation, wahrscheinlich dazugehört.
Genau, das ist wahr.
Herr Fauser, sprechen wir noch ein bisschen Anwendungsbeispiele. Wo haben wir heute schon KI? Wo ist außer in der Alexa, die Sie gerade angesprochen haben, oder vergleichbaren Systemen überall KI? Also mir fallen im Computer natürlich der Avatar rein oder mir fallen ein, neulich habe ich eine Fernsehsendung gesehen, über das selbstfahrende Auto, das dann auch schon die Straße scannt und dann im Prinzip korrigiert und bremst und macht. Und also das sind so 2-3 Punkte, die schon irgendwo jetzt alltagstauglich sind. Ja, sprechen wir doch mal über Anwendungsbeispiele und natürlich dann auch, wo hat es vielleicht so sein Limit, wo hat es so seine Grenzen und führen wir das ein bisschen näher aus.
Gerne. Vielleicht gerade zu den selbstfahrenden Autos, und zwar so ganz alltagstauglich ist das natürlich noch nicht. Es gibt Project Heat als Beispiel in Hamburg. Das ist ein selbstfahrender Bus, der fährt, glaube ich, in etwa 30 oder 35 km/h, also besonders schnell ist er nicht. Aber der Clou daran ist tatsächlich, dass er eben selbstfahrend ist. Das heißt, da sitzt kein Fahrer dahinter, der dann immer wieder auch teilweise Kontrollen übernimmt, sondern der ist wirklich selbstfahrend in diesem Projekt. Dann gäbe es noch, das wäre dann in den USA, das Google Waymo Taxi zum Beispiel. Also das wäre dann auch selbstfahrend. Aber es steckt tatsächlich noch so ein bisschen in der Entwicklung. Also die selbstfahrenden Autos, die hatte man jetzt schon viele Jahre so herbeigerufen, aber so ganz da wären sie noch nicht. Das hat jetzt dann wirklich auch ein bisschen was mit Ethik dann zu tun, ob man das auch haben wollte oder nicht. Abgesehen davon gibt es ja auch Autoliebhaber, die würden dann sagen, wie ein Auto, das mich fährt, das geht ja gar nicht. Genau, das wäre dieses Thema. Und weiter KI im Alltag, das wäre natürlich ganz stark in den Digitalkameras oder auch in den Smartphones. Das heißt, wenn man ein Foto schießt, dann gehört das wirklich schon State of the Art dazu. dass man eben Objekterkennung durchführt. Oh ja. Das sind dann diese Rahmen, die erscheinen dann um die Gesichter. Und warum macht man das? Also jetzt könnte man ja tatsächlich fragen, naja, ist ja ganz toll, dass ich jetzt diese Rahmen bei den Gesichtern sehe, aber wofür ist das dann gut? Naja, wenn man wüsste, welcher Bildausschnitt einem Gesicht entspricht, dann kann man ja die Kamera auch nochmal anders fokussieren und eventuell da nochmal nachbearbeiten. Also das gehört auch dazu. Dann die Fahrassistenzsysteme, die hatten wir. Dann vielleicht noch ein, ja, Chatbots gibt es tatsächlich teilweise auch. Das merken Sie dann, wenn Sie bei einer Webseite, Unternehmenswebseite sind, dann gibt es da, keine Ahnung, so eine kleine Hallo, hier bin ich sozusagen, können Sie was reinschreiben. Die Idee ist natürlich, also muss man ganz klar sagen, zweierlei. Entweder will man Ihnen etwas verkaufen, klar, also sowas wie, ich informiere Sie über Produkte, kaufen Sie mal. Das zweite wäre aber vielleicht auch hilfreich, also Chatbots können auch sehr hilfreich sein, nämlich im Sinne von First-Level-Support. Das heißt, Sie haben ein Problem, Sie schreiben dann erstmal dem Chatbot sozusagen und das ist zum Teil eine überraschende Performance, die er dann hat. Zum Teil kann das dann auch in einigen oder sogar vielen Fällen dann auch schon lösen. Und falls das Problem dann eben nicht lösbar wäre, dann bekommt das der Second-Level-Support. Das wäre dann in der Regel dann eben dann natürlich keine KI, sondern eine Person mit fachlichen Kenntnissen in diesem Bereich. Die hilft Ihnen dann weiter, falls das Problem noch bestehen würde. Also die Chatbots gehören auch dazu. Und was haben wir denn im Alltag noch? Jetzt habe ich ehrlich gesagt noch eine ganze Liste voller nicht ganz so alltäglicher KIs, die teilweise Teil der Forschung sind, die aber noch keinen direkten Einsatz im Alltag finden. Mhm.
Ja, wie glauben Sie, wird denn unser Leben sich in den nächsten 10, 15 Jahren noch verändern? Also gerade was Sie auch beschrieben haben, Chatbots oder Servicebots, die an irgendeiner Stelle beim First und Second Level Support zum Beispiel zum Einsatz kommen, könnten natürlich nahelegen, dass man an der Stelle dann weniger Leute braucht, weniger Menschen. Werden wir also in 10, 15 Jahren ein viel mehr noch von Computern oder von KI dominiertes Leben haben? Oder wo bleibt der Mensch? Das ist so ein bisschen wahrscheinlich die Fragestellung, wo auch der ein oder andere ein bisschen Sorge trägt, dass er künftig, wenn er einkaufen geht oder in die Stadt geht oder wie auch immer, nur noch von künstlichen Systemen begrüßt wird. Vielleicht, dass die Kasse schon beim Durchlaufen erkennt, wer man ist, einen wahrscheinlich einloggt und dann, was weiß ich, schon das Profil lädt, was der immer kauft, schon, was weiß ich, das entsprechend aus dem Regal holt und nachher gleich nur abrechnet und irgendwo so, weil ich weiß, in die Richtung gibt es ja schon so der ersten Ansätze. Also
absolut, die gibt es. Also das wäre natürlich ein weiteres Beispiel, ist aber auch noch nicht so ausgefeilt, denn da gibt es ja, bleiben wir bei dem Beispiel und danach sage ich Ihnen etwas zu den Befürchtungen. Wenn man nämlich einen Artikel aus einem Regal nimmt und dann steckt, dann geht man, verlässt man nicht den Raum und dann wird es automatisch abgerechnet, sondern man steckt ihn dann wieder in ein anderes Regal zurück. Also das heißt, solche Dinge überhaupt auf einem Videobild zu sehen und dann eindeutig zu identifizieren, welche Artikel jetzt aus dem Videobild tatsächlich entnommen würden und welche nicht, wenn man nicht noch weitere, ich sage jetzt mal RFID-Chips oder ähnliche einfache Konstrukte in die Artikel einbaut, ist immer noch sehr, sehr schwierig, also das tatsächlich zu erkennen. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist der, ich sehe, das ist jetzt meine Sichtweise, die sich jetzt aber auch bislang mit der Realität so vereinbart hatte. Ich sehe die KI, die künstliche Intelligenz, dort nützlich, wo wir auch eben Unterstützung haben wollen. Denn es gibt ja Tätigkeiten wie dieses Sortieren von E-Mails zum Beispiel oder vielleicht sogar auch das Kassieren von Artikeln. Das muss man mit einem Fragezeichen versehen. Also es gibt Tätigkeiten, die macht man halt. Vielleicht möchte man die aber auch gar nicht im späteren Leben, im späteren Verlauf wirklich weiterführen. Das heißt, ich sehe die KI hier an der Stelle für wichtig an, für die Tätigkeiten, die wir eigentlich gar nicht durchführen wollen oder auch durchführen können. Also das könnte dann auch etwas mit Körperbehinderungen zu tun haben zum Beispiel, die wir aber trotzdem brauchen. Also dort sehe ich eine KI als stark an.
Mhm. Ja, aus Ihrer Sicht, die KI hat aber ja auch irgendwo so ein bisschen Grenzen. Das Ethische haben wir schon angesprochen, das technisch Machbare wird auch wahrscheinlich an Grenzen stoßen. Wahrscheinlich da, wo irgendwo ja, menschliche Kombination von verschiedenen, wie soll man sagen, Bereichen notwendig ist, vielleicht das Machbare mit dem Ethischen zu verbinden, das sozialen Aspekt zu bewahren. Zum Beispiel, wenn jetzt Menschen irgendwo nur noch in einen, sagen wir mal, Bereich kommen, wo gar keine Menschen mehr sind, Servicebereich oder wie auch immer. Das sagt man das ja auch schon bei Menschen, die gerne auf die Bank oder die auf die Bank gehen, gerne mit dem Servicemitarbeiter ein paar Worte reden und das Geld abheben und eben nicht so, also abgehoben bekommen sozusagen wollen und nicht an den Automat gehen, die sagen, die menschliche Komponente ist auch ganz wichtig und die Stimmungslage, sich mit jemandem zu unterhalten, da kann natürlich die KI nicht ja, so, wie soll ich mal sagen, mithalten oder das bieten. Also ist das eine Grenze? Ist das ein Punkt, wo man sagt, das darf man nicht auf 100% ausdehnen? Also sprich den komplett nur auf Basis der IT und der Computer und der künstlichen Intelligenz abgesetzten Businessbereich oder Laden oder wie auch immer das Umfeld so zu gestalten, ganz ohne Menschen, dass das an der Stelle einfach auch nicht gut wäre, ja.
Ich habe den Punkt in der Essenz verstanden. Sehr gute Frage. Ich sehe da so, es sollte durchdacht werden, ob und was, also vielleicht nicht ob, das ist sowieso falsch, sondern was es für eine ethisch-moralische Grenze natürlich gibt, das ist die eine Sache. Da kann man natürlich lange darüber diskutieren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die besten Antworten dafür habe. Ich würde es immer noch so sehen, eine KI unterstützt den Menschen. Das wäre für mich essentiell wichtig. Das Zweite, worauf ich ein bisschen auch eingehen wollte, ist, wo sind denn da tatsächlich aktuell die Grenzen? Also selbst dann, wenn man sich überlegen würde, ethisch, moralisch, aber wozu ist denn die KI überhaupt in der Lage? Und da möchte ich nochmal ein klein wenig auf zwei Unterpunkte eingehen, nämlich schwache KI und starke KI. Was man sich vielleicht, wenn man KI hört, immer vorstellt, ist ja nicht, es ist ein intelligentes System, das in der Lage ist, Entscheidungen zu fällen, sondern man glaubt, es ist eine Intelligenz, also sowas wie ein Lernprozess, der Mensch eben hat, abgebildet auf eine Art von Software. Die Software, der zeigt man vielleicht verschiedene Objekte, liebe Software, das ist ein Tisch und so weiter und so fort. Und im Übrigen hier, da ist ein Kreuzworträtsel. Und wenn diese KI dann mit genügend Informationen gefüttert würde, dann kann sie auch Schach spielen oder sowas Ähnliches, die E-Mails sortieren, die Hausarbeit machen und all das. Das würde in den Bereich einer starken KI fallen. Denn eine starke KI, die wäre dann eben nicht nur auf ganz spezifische Anwendungen limitiert, sondern die wäre in der Lage, sozusagen von A zu lernen, aber eben B zu machen. Und da sind wir noch überhaupt gar nicht. Also von einer starken KI, da sind wir noch entsprechend meilenweit entfernt. Mhm. Was auch über die Punkte, die ich mit Ihnen zuvor gesprochen hatte, das war jeweils eine starke KI. Sprich, da gibt es ein spezifisches Problem. Diese KI, die soll eben versuchen, dieses Problem zu lösen. Sie soll natürlich auch für ähnliche Fälle noch das Problem lösen können, weil alle Fälle kann man ihr ja nicht zeigen. Aber es ist keine starke KI.
Okay, denn den verbleibenden ungefähr 12 Minuten wollen wir über die zwei Studiengänge, die sich mit KI befassen, an der Hochschule Ulm sprechen. Data Science Management und Artificial Intelligence and Data Analytics. Die zwei Studiengänge, Herr Fauser, gibt es bei Ihnen an der Hochschule. Dann wollen wir ein bisschen mehr erklären, um was da geht. Sicher auch mit dem Gedanken, dass vielleicht der eine oder andere, der zuhört, unter den Hörern ja auch ein potenzieller möglicher Student dafür sein könnte.
Das wäre das Ziel, ganz genau. Wie vorab so ein bisschen erzählt, bauen wir ja an der Hochschule in Neu-Ulm eben die Bereiche der künstliche Intelligenz aus. Und dazu gehören dann auch ganz zielgerichtet Data Science Management, ein Bachelor-Studiengang, und Artificial Intelligence and Data Analytics, ein Master-Studiengang. Also an der Stelle müssen Sie sich dann auch gar nicht entscheiden. Wenn Sie zum Beispiel von der Schule kämen, das wäre dann natürlich der Bachelor-Studiengang. Der Master-Studiengang wäre dann ein aufbauender Studiengang. So, das wäre der erste Punkt. Der zweite ist eine kleine Randbemerkung, wenn ich so darf, wenn Sie KI studieren wollen im Raum Neu-Ulm, Ulm, dann doch bitte an der HNU, nämlich Data Science Management oder Artificial Intelligence and Data Analytics. Und darin jetzt Auszüge natürlich, also nachdem ich diesen einen Satz gesagt habe, da muss ich auch mal ein paar Inhalte aufweisen. Auszüge wären jetzt in Data Science Management, also das möchte ich Ihnen jetzt tatsächlich nicht marketingbehaftet sagen, sondern andere würden das anders erzählen. Das ist ein Wirtschaftsinformatik-Studiengang, das darf man ruhig so sagen. Wo ist denn der Unterschied? Warum nicht Wirtschaftsinformatik direkt studieren? Warum Data Science Management? Weil Data Science Management eben die Data Science und künstliche Intelligenz Vorlesungen vom ersten Semester ab integriert hat. Also das heißt, Sie studieren da nicht irgendwie generisch jetzt ein bisschen etwas mit Informatik, wählen dann später vielleicht Wahlpflichtfächer oder Schwerpunkte dann in KI. Nein, bei Data Science Management haben Sie das vom ersten Semester eben ab integriert. Das heißt, da lernen Sie was über Machine Learning, also diese lernenden Maschinen, Deep Learning, diese tiefen neuronalen Netze, Natural Language Processing, die natürliche Sprachverarbeitung, Big Data, wie geht man mit großen Datenmengen um, Visual Analytics, also das wäre dann im Prinzip vereinfacht, sagen wir mal, wie stellt man Daten dar, wie kann man daraus Entscheidungen fällen, also das heißt, ist Wirtschaftsinformatik aber mit integriert künstlicher Intelligenz und Data Science, das ist der Überbegriff davon, von dem ersten Semester ab. So, da bin ich auch Studiengangsleiter im Übrigen, deswegen habe ich auch entsprechend das Interesse, das vorzustellen. Studiengangsleiter von Artificial Intelligence and Data Analytics ist mein Kollege Brune. Und der Studiengang, der wird jetzt ganz neu ab diesem Wintersemester bei uns angeboten. Das ist eine Weiterentwicklung eines bestehenden Masters. Das heißt, der bestehende Master Business Intelligence and Business Analytics, der würde aufgelöst und würde dann zu Artificial Intelligence and Data Analytics umgeändert. Der Schwerpunkt ist jetzt dann tatsächlich eben mehr auf künstlicher Intelligenz. Auch darin habe ich natürlich dann zwei Module, die ich halte. Also das heißt, Sie werden mich nicht nur in Data Science Management dann eben finden, sondern auch in anderen Studiengängen, IMA, Fahrassistenzsysteme oder eben dann auch in AIDA, nämlich in Artificial Intelligence and Big Data und auch in Deep Learning. Das Ganze geht aber noch das Ganze geht einfach dann noch in der Tiefe. Sie dürfen sich das so vorstellen, in Data Science Management, da lernen Sie theoretische Grundlagen, aber arbeiten dann auch schon an Projekten, also sehr anwendungsorientiert, und in dem Master, der aufbauend ist, da wird das Ganze dann eben weitergeführt.
Das heißt, der Master ist auf jeden Fall das, was noch mehr in die Tiefe geht, was dann, wie soll man sagen, einfach das noch etwas höhere Niveau sozusagen verkörpert.
Genau, das höhere akademische Niveau, so kann man das sagen. Der Master wäre dann auch, also das heißt mit dem Bachelorstudiengang, klar, erwerben Sie dann auch die Voraussetzung, sich zum Beispiel für diesen Master, aber selbstverständlich auch für einen anderen Master an einer anderen Hochschule oder Universität sich zu bewerben, kein Problem. Und mit dem Absolvieren des Masterstudiengangs hätten Sie dann auch die Zugangsvoraussetzung für eine spätere Promotion, so Sie das denn wollten, absolut.
Ja, und vielleicht so in Kürze, wenn wir mal bei den Data Science Management und Artificial Intelligence, Data Science Management kurz die wichtigsten Fächer, sage ich mal, einfach vielleicht ansprechen, was man sich da vorstellen kann, und dann beim Artificial Intelligence and Data Analytics auch, dass man so ein bisschen einen groben Einblick hat, was ist da alles drin, ist das jetzt auch mit Programmierung, ist da auch was mit BWL oder ist das ausschließlich dann irgendwo, was weiß ich, Data Warehousing oder was steckt da alles so vom Themen, ja, von den Themen, von den Fächern einfach da dahinter.
Gerne. Es ist, wie gesagt, Wirtschaftsinformatik mit KI in Teilen integriert, übersetzt sich in, natürlich haben Sie BWL, natürlich haben Sie auch Mathe, das braucht man auch, um, sagen wir mal, KIs bilden zu können. Sie haben Algorithmen und Datenstrukturen, Sie haben Programmieren, objektorientiertes Programmieren, Software Engineering, Sie haben dann noch weitere Wirtschaftswissenschaften, Themen, also außer ABWL, dann noch so etwas wie Entscheidungen in einem Unternehmen. Und die Kerninhalte, die hatte ich ja dann gesagt, das wäre dann aus meiner Sicht dann Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Big Data, Visual Analytics, aber auch Data Ethics and Privacy. Also das kommt tatsächlich auch noch mit dazu, denn auch wir sehen ja die zeitgemäße Notwendigkeit, dass man das eben nicht nur dann macht und auch kann, sondern dass man sich dann auch mit diesen Themen eben auseinandersetzt. Das wäre so die grobe Umfassung von Data Science Management. Selbstverständlich ist darin dann auch so etwas wie eine Bachelorarbeit inkludiert, ein Praxissemester, das wäre jetzt so umrissen. Und Sie haben dann noch Schwerpunkte, also Flexibilitäten, da können Sie noch etwas wählen. Und für Artificial Intelligence and Data Analytics Master, der umfasst 3 Semester. Ach ja, Data Science Management, das ist aber Bachelor üblich, umfasst 7 Semester. Artificial Intelligence and Data Analytics Master umfasst 3 Semester. In diesen 3 Semestern, da gehen Sie dann allerdings wirklich zielgerichtet her in Artificial Intelligence eben dann auch ein. Das heißt, Sie haben sehr wenige Wirtschaftswissenschaften Vorlesungen, sondern eben hauptsächlich die Vorlesungen rund um Artificial Intelligence, also Englisch für künstliche Intelligenz, mhm, und davon eben in der Tiefe.
Ja, für welche Leute ist das besonders von Interesse oder anders gefragt, muss man zum Beispiel gut in Programmieren sein oder eher nicht? Muss man, was sind jetzt die optimalen Voraussetzungen, das zu machen, oder beziehungsweise welche muss man überhaupt mitbringen? Muss das jetzt ein guter Mathematiker sein, Physiker? Oder also wenn jemand von der Schule kommt, ein Abiturient, der sich jetzt überlegt, oh, hört sich spannend an, KI, ich habe zu Hause auch so ein System stehen, jawohl, und mein Auto hat auch, das Auto der Eltern hat jetzt auch Spurfolgeassistenz, auch KI, können wir doch an der Stelle mal überlegen zu machen. Also wer muss welche Voraussetzungen jetzt, oder was für Voraussetzungen sollte man denn haben?
Mhm. Auch da möchte ich, wie soll ich sagen, nicht darum herumreden. Es gibt natürlich schon ein paar Voraussetzungen, die Sie mitbringen müssen. Und zwar, Sie müssen an diesen Themen interessiert sein. Denn wenn Sie kein Interesse an den Themen haben, dann studieren Sie das bitte auch nicht. Und Sie sollten durchaus auch ein wenig MINT-affin sein. So darf man das schon sagen. Aber jetzt kommt im Prinzip dieses Aber. Sie müssen darüber hinaus nichts mitbringen. Das heißt, Sie müssen nicht sozusagen der Beste in Mathe sein oder der Beste in Informatik. Das wäre es absolut gar nicht. Was uns eben ausreicht, um Sie da auf Stand zu bringen und Sie entsprechend zu bilden, ist, Sie haben das Interesse daran, Sie wollen sich mit diesen Themen beschäftigen, Sie sind auch ein wenig MINT-affin, haben aber nicht unbedingt die besten Noten darin, das wird nicht erfordert, und Sie wollen diesen Studiengang studieren, dann sind Sie bei uns gut untergebracht.
Ja, für alle, die sich jetzt dafür ernsthaft interessieren, wir haben noch ungefähr 2,5 Minuten, wo am besten informiert man sich? Ich weiß, es gibt natürlich die Website und gegebenenfalls darf man auch mal vielleicht vorbeikommen, gibt es auch so eine Schnuppermöglichkeit, mal einfach zu schauen oder sich mit Ihnen zu unterhalten. Also wie diejenigen, die sich jetzt interessieren, wie kommen die an Ihre Infos oder können die Ihre Fragen noch loswerden?
Absolut. Fangen wir damit an. Sie machen www.hnu.de/dsm. Dann sind Sie auch auf der entsprechenden Webseite. Sie finden da mich als Studiengangsleiter. Schreiben Sie mich an. Die E-Mail-Adresse steht da. Wenn Sie mehr Informationen benötigen, auch das mit dem Schnuppern wäre absolut denkbar. Das heißt, dass Sie sich auch mal in Vorlesungen hineinsetzen. In Absprache dann entsprechend mit mir natürlich.
Ja. Gibt es denn in den Studiengängen auch ein Maximum? Also wenn jetzt auf unserer Sendung, die ja vielleicht auch viele Menschen hören oder dann auch nachhören, jetzt ganz viele bewerben, wenn stehen jetzt 400 Leute auf der Matte, wird wahrscheinlich dann, wenn Sie sagen, so 25, glaube ich, wird so ein Kurs etwa dann umfassen. Also wie geht es dann? Der Erste, der kommt, sich bewirbt, kriegt's, oder der die besten Noten bringt, oder?
Wir haben aktuell tatsächlich keine Zulassungsbeschränkung. Also das heißt, wer sich bewirbt, die formellen Voraussetzungen eben erfüllt, wird auch zugelassen. Das heißt, die Noten spielen So ist es zumindest noch der Fall. Deswegen entsprechend bitte jetzt am besten bewerben. Das ist aktuell noch der Fall. Das heißt, wenn Sie die Zulassungen erfüllen, dann werden Sie auch zugelassen.
Ja, sehr schön. Und Studienbeginn ist dann nächstes Semester, also für
Wintersemester.
Das Wintersemester genau. Ungefähr im Oktober.
Ganz genau, Anfangs Oktober.
Und spätestens angemeldet haben muss man sich dann bis?
Ich glaube, das war Mitte Juli. Also Sie sollten da demnächst sich anmelden.
Sehr schön. Ja, dann wünsche ich Ihnen natürlich für das neue Semester und für die neuen oder überhaupt für die nächsten Jahre den Studien und die neuen Studiengänge da ganz viel Erfolg, dass das alles so super läuft. Und wir sind mit der Plattform dann auch schon wieder durch. 16:09, 15, 30 Sekunden, Herr Dr. Fauser, ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da gewesen sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören und das war's zum ersten Mal aus Studio 1. Mein Name ist Michael Trost. Schönen Nachmittag wünschen wir noch oder Abend. Macht's gut und Plattform morgen wieder auf der gleichen Stelle, an der gleichen Welle, auf der gleichen Welle.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.